Wir wollen uns heute mal ein Gleichnis von Jesus anschauen, mit dem er die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes erklärt. Und wenn man dieses Gleichnis so hört, dann hört sich das auf den ersten Blick so ganz angenehm und entspannt an, geradezu toskanisch tiefenentspannt, möchte ich sagen. Auf den zweiten Blick dann aber, wenn es dann auch gelebt werden soll, dann kann es einen schon auch irgendwie ein bisschen nervös machen. Also wir hören auf Gottes Wort aus dem Markus-Evangelium, 4. Kapitel. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, also auch zu uns, Folgendes. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, dann ist die Ernte da. So. Schön, Henning, dass du heute da bist. Du bist Landwirt, du kannst jetzt alles überprüfen, was ich hier erzähle. Ja, scheint irgendwie so alles easy zu sein. Gott streut sein Wort aus, wir machen uns locker und warten, denn seine Saat geht auf oder wie es an anderer Stelle in der Bibel heißt, sein Wort kommt nicht leer zurück. Und am Ende steht dann wieder Gott da und fährt die Ernte ein. Also am Anfang Gott, am Ende Gott und wir schauen so zu. Läuft doch. Ich vermute mal, dass Jesus das Gleichnis in einer Phase seines Erdenlebens erzählt hat, wo die von ihm begründete Bewegung für den äußeren Betrachter zumindest nicht so recht in Gang kommt. Die Leute kommen zwar massenhaft, hören sich seine Reden an, sie nehmen dankbar die Speisung der 5000 mit, auch die ein oder andere Heilung ist dabei, aber ansonsten lassen die allermeisten Jesus einen guten und vielleicht auch weisen Mann sein und naja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Jünger dann abends so mit ihrem Herrn zusammen da sitzen, der Tagestrubel hat sich gelegt, die Menschenmassen sind abgezogen und nachdem man sich einige Zeit so an der Ruhe erfreut hat, dann kommen mit Sicherheit nach und nach so die Gedanken hoch. Ist das eigentlich nachhaltig, was der Jesus da macht? Der redet sich den Mund fusselig über das Reich Gottes, aber das Reich will offensichtlich nicht so recht entstehen. Er gibt sich Mühe bei der Vorbereitung der Kleingruppen, am Wahlsonntag und so weiter. Aber die Leute räumen nur die Schnittchen und das Knabberzeug ab. Und geistlich, naja, viel bewegt sich da nicht. Die Leute kommen, die Leute gehen. Bei manchem ist man sich vielleicht nicht mal so sicher, warum kommt der überhaupt? Wer Reich Gottes oder Herrschaft Gottes hört, der kann schon irgendwie nervös werden, wenn das alles zu fehlen scheint, was doch auch dazugehört zu so einem Reich. Die Bürger, die dieses Reich bevölkern. Die Strukturen, irgendein Machtapparat, über den man Einfluss nehmen kann und durch den sich dann die Verhältnisse auch nachhaltig verändern im Sinne der Führung. Und dann haben wir die verschiedenen Jünger, die von uns The Chosen gucken, kennen ja sozusagen die einzelnen Charaktere, so ein bisschen der Simon de Zelot, der träumt davon, dass man den verhassten Römern endlich die Rübe runterhaut und die Fremdherrschaft dann abschütteln kann. Dann haben wir den meditativen Denker Johannes, von dem vielfach gemutmaßt wird, dass er aus dem Umkreis der Schriftgelehrten stammt. Der wird sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass sich die Theologie Jesu endlich auch im Tempel und auch in der Synagoge durchsetzt. Naja, und dann der impulsive Petrus, der wird seinen Meister vermutlich auch immer mal wieder für ein Weichei gehalten haben. Herrschaft Gottes, das muss doch irgendwie schlagkräftiger vonstatten gehen, nicht nur zeichenhafte Speisung der 5000. Nein, nein, wir müssen die Welthungerproblematik lösen. Das wäre doch wohl angemessen für so ein Reich Gottes. Eine Gesundheitsreform käme bestimmt auch besser als die Heilung eines Blinden hier und eines Lahmen da. Tja, und so richten sich die Augen wieder auf den Meister und man fragt, Junge, jedet nicht auch ein bisschen schneller? Als Antwort kommt unser Predigttext. Jesus bremst mit diesem Gleichnis die Erwartung menschlicher Wachstumsfantasien. Er sagt, Wachstumsprozesse, die haben ihren eigenen Rhythmus. Du kannst nicht an den Halmen ziehen, damit sie schneller wachsen. Alles hat seine Zeit. Organisches Wachstum braucht Zeit. Heute würde Jesus in unserer Stadtkultur statt diesem Gleichnis aus einer bäuerlichen Welt vielleicht folgende Geschichte erzählen. Geht ein Mädchen mit ihrem Hund spazieren, begegnet ihr auf der Straße eine Tante und sagt, ach süß, ist der süß, hast du den großgezogen? Nee, sagt das Mädchen, der ist ganz von alleine gewachsen. Du kannst diesen Prozess nicht manipulieren. Ich sag mal, Bulimie lernen, wie mancher von uns es vor Prüfungen ja zwangsweise schon gemacht hat. Wo man sich ganz schnell ganz viel Wissen reinbimst, um es am Tag der Prüfung dann auch irgendwie parat zu haben. Dann kann man es quasi wieder erbrechen und das, wir wissen es alle, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Es ist ein paar Wochen später zum großen Teil schon wieder verblasst, was wir da gelernt haben. Nachhaltiges Wachstum ist das nicht. Wachstum hat seine Zeit. Beim Turbo-Abitur in 12 Jahren sind die meisten Bundesländer auch schon wieder zurückgerudert. Hat auch nicht funktioniert. Dinge brauchen ihre Zeit, auch Bildungsprozesse, die haben ihre eigene Wachstumskurve. Wer das beschleunigen möchte, hat manchmal weniger, als wenn er den Dingen ihren Lauf lässt. Auch unsere Krise in der Europäischen Union hat möglicherweise mit unkontrollierten Wachstumsfantasien zu tun. Man ist zu schnell zusammengewachsen, weil man meinte, mit einer Wirtschafts- und Währungsunion sei alles Wesentliche für eine Annäherung schon geschafft. Pustekuchen. Leben ist viel mehr als Wohlstand. Es braucht auch Debatten darüber, was wir eigentlich unter Glück verstehen, unter gelingendem Leben. Wie sehen wir die Mitmenschen? Wie sind Individualität und Solidarität aufeinander zu beziehen? Das kann sehr unterschiedlich beurteilt werden. Man sieht da vor allen Dingen diese ganzen weichen Faktoren, wo es um menschliches Zusammenleben geht. Das wächst viel, viel langsamer, als wirtschaftliches Wachstum vonstatten geht. Das hat sich bei der Bewältigung der Schuldenkrise verhängnisvoll gezeigt, auch in der Beurteilung der Flüchtlingsproblematik. Längst spricht man von einem Europa der 2 Geschwindigkeiten, wenn das reicht, vielleicht sind es auch mehr. Und ich vermute, es gibt sogar noch viel mehr Geschwindigkeiten. Wer die Wachstumsschraube überdreht, überfordert Menschen und erzeugt unkontrollierbares Wachstum. Nicht jedes Wachstum ist gut. Der Tumor wächst ja auch. Er wuchert. Gar nicht gut. Gesundes Wachstum hat seinen eigenen Rhythmus, sagt Jesus. Samen wird ausgestreut. Das ist ein Bild für das Lebensförderliche, die Substanz, aus der Leben hervorgeht, die Leben gelingen lässt. Im Letzten ist das Gottes Wort. Wo Gott zu Menschen redet, da ist der Same für das Leben, das gute Leben, das gelingende Leben gelegt. Und wo sich dieses Wort im Leben eines Menschen entfaltet, da kann Leben gelingen und da wächst Gottes Reich. Da entfaltet es seine Wirkung heute schon. Das Reich Gottes hat viele Merkmale. Es ist ein Reich der Freiheit und der Befreiung. Es ist ein Reich des Lichts und der Erleuchtung, der Erkenntnis, der Reinheit und der Liebe und gelingender Beziehungen. Kurz gesagt, es ist dort, wo Menschen im Gravitationsfeld Jesu leben. Der geistliche Wachstumsprozess dahin entzieht sich der Beobachtung und der Manipulation. Er ist weder messbar noch statistisch zu erheben. Wir fangen ja nach Ostern hier im Expo-Wahl einen neuen Glaubenskurs an. Und da melden sich dann Leute an und fragen auch manchmal, bin ich da überhaupt richtig? ich, der ich schon so lange dabei bin. Ich denke jedenfalls, mir schadet das auf keinen Fall, mich nochmal elementar mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Auch ich stehe jeden Tag wieder vor der Grundentscheidung, Gott zu vertrauen oder doch lieber mir selbst. Und dann ist so ein Kurs wie so eine Auffrischung. Ich schaue auch heute immer noch genau hin. Wenn beispielsweise beim Tennis der Trainer einem neu dazugekommenen Spieler was erklärt und gehe so innerlich auch nochmal diese Bewegungen durch und gucke, ob ich all die Dinge beachte, die nötig sind, um einen Schlag gut zu machen. Beim Glauben kommt ja auch Folgendes dazu. Ich mag ja als Theologe und Pastor mehr über Gott wissen als viele hier im Raum. Aber heißt das denn auch automatisch, dass ich ihm dann auch vertraue? Das liegt ja auf einer ganz anderen Ebene. Und da lerne ich täglich dazu. Denn organisches Wachstum ist manchmal sehr langsam und vor allem niemals linear. Schaut euch mal einen gefällten Baum an. Da seht ihr ja so diese Jahresringe. Ja, und es ist interessant zu sehen, wenn man so einen Stamm im Querschnitt sieht, wie unterschiedlich dick die sind. Also unterschiedliche Jahre haben ganz andere Geschwindigkeiten mit sich gebracht. Und ich finde, im Glauben ist das ganz ähnlich. Wachstum mutet uns den Rhythmus und die Zeitabläufe des Geschöpflichen zu. Nacht und Tag, Ruhe und Arbeit, Schweigen und Reden. Der organische Rhythmus klingt so nach Pendelbewegung, nach dem Metronom oder der guten alten mechanischen Uhr, die wir auf dem Schrank hatten und immer aufgezogen haben. Dieser Rhythmus kennt das Brachliegen des Ackers. Er kennt den Sonntag als ersten Tag der Woche, nicht etwa als den siebten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Komme ich aus der Ruhe, aus dem Feiern, wie es im Altdeutschen heißt, um dann die Woche über produktiv zu sein? In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es ja. Oder definiere ich mich über das Tun und die Leistung, die dann am Wochenende dem Zusammenbruch und der Regeneration weicht, damit ich nächste Woche wieder kann? Kurz gefragt, bin ich in meinem inneren Grundbild vom Menschen, bin ich da das Geschöpf, das hörend vor seinem Gott steht und von dem lebt, was er mir sagt und schenkt? Oder bin ich der Macher, der Generator, der Produzent, der eine Leistung abliefert, die dann auch meinem Menschsein Sinn und Würde gibt? Ich beneide immer die Engländer, die können noch kürzer fragen, die sagen, sind wir human beings oder human doings? Worüber wir hier sprechen, ist nicht weniger als die Grunderkenntnis der Reformation. Es geht um die Rechtfertigung allein aus dem Glauben an Gottes Wort im Gegensatz zur Rechtfertigung durch des Gesetzes Werke, also durch das eigene Tun. Welche Lebensmelodie hat unser Leben? Was ist unser Soundtrack? Was bist du für eine Person? Person kommt ja von Personare, hindurchklingen. Das ist übrigens der Titel von dem Konzert, was nächsten Samstag bei uns stattfindet. Da geht es auch um das, was hindurchklingt, die geschöpflichen Ordnungsstrukturen im Unterschied zu den technischen. Das wird so ein bisschen das Thema sein. Ja, was ist unser Lied? Was klingt hindurch? Ich bin Geschöpf, ich lebe aus Gott. Er verwirklicht sich in mir, er formt mich und lässt mich durch sein Wort zu dem Menschen wachsen, als der ich von meinem Schöpfer gedacht bin. Oder lebe ich im Letzten aus der Überzeugung, mich selbst hervorgebracht zu haben, etwas aus mir machen zu müssen, bloß niemals die Hände in den Schoß legen zu dürfen, den Feinden nicht das Feld überlassen zu dürfen, weil letztlich alles an mir hängt, am Arbeitsplatz, am Ehrenamt, an meiner Stellung in der Familie. Wenn wir all das retten zu können meinen, was nicht zu retten ist, dann sitzen wir der Einflüsterung der Schlange auf. Ihr werdet sein wie Gott. Nein, sind wir nicht. Und das ist die Krux aller Ethik und Moral, dass sie immer wieder verzweifelt den ins Rennen wieder das Böse schickt, der es ja zum Teil selbst verursacht hat. Ich sprach von zwei unterschiedlichen Melodien, die hier durchklingen. Der Klang dieser Melodie hat einen ganz anderen Rhythmus als der des Evangeliums. Er kennt nicht die Ruhe des brachliegenden Ackerlandes. Er kennt nicht den Weinstock, der erstmal wieder zurückgeschnitten werden muss, um Kraft für den nächsten Wachstumsschub zu bekommen. Die reife Frucht dann im Wechsel der Jahreszeiten sabbelt. Er kennt nur steile Wachstumskurven. Dem Pendelschlag des Organischen steht das Surren und das Lärmen der Maschinen entgegen, die niemals stillstehen. Es gibt manchen, der gar von einer Herrschaft der Technik spricht, die mit ihrer Elektrizität den Rhythmus von Tag und Nacht quasi abgeschafft hat, indem sie die Nacht zum Tag macht. Unsere Kommunikationsmedien garantieren immerwährende Beschallung, Erreichbarkeit und Leistungskontrolle. Dieser kategorische Komparativ, nicht dieses immer mehr muss es werden, das bestimmt uns, dieser Wachstumszwang, operationalisiert, gemanagt, jederzeit gemessen. Das ist die Brauchphilosophie des industriellen Rhythmuses, dessen Vorbild der tätige Mensch ist, dessen unausgesprochene Heilige und Opfer zugleich sind, die Workaholics. Über immer neue und scheinbar auch gegensätzliche psychiatrische Opferphänomene dieser Arbeitskultur kann man dann in den Zeitungen lesen. Erst ging es um das Ausgebranntsein, den Burnout. Dann las man im Zusammenhang mit beruflichen Sinnkrisen von Arbeitnehmern, die aus Unterforderung einem Bore-out unterliegen. Und das neueste Kabinettstückchen aus der Welt der Psychiatrie scheint das Freak-out zu sein. Der in einer beschleunigten Welt zum Multitasking verdammte Arbeitnehmer tut es den Maschinen gleich. Er dreht durch. Ob er damit dem Leben näher kommt, darf vom Gleichnis Jesu her bezweifelt werden. Saat, Wachstum und Ernte haben ihre Zeit. Maschinengleiche menschliche Geschäftigkeit wird da nichts beschleunigen können. Beide Rhythmen, beide Lebensmelodien finden sich wenig überraschend auch in der Kirche. Es gibt nämlich einen Zweig in der Christenheit, der sich als Tatchristentum versteht. Er glaubt, die geistliche Einkehr überspringen zu können. Man möchte die Welt verändern, sie so schnell wie möglich zu einer besseren machen und meint auf die Saat, das Wort und seinen eigenen Wachstumsrhythmus verzichten zu können. Man meint, christliche Werte leben und aufrechterhalten zu können, ohne selber mit der Quelle verbunden zu sein, dem lebendigen Gott und seiner Gemeinde. Diese Leute meinen, Christsein sei eine Frage guten Willens oder der richtigen Gesinnung. Und ich glaube, ihnen scheint nicht klar zu sein, dass die Liebe zum Nächsten dort gewonnen wird, wo Menschen Gemeinschaft mit dem liebenden Gott haben. Erst die Begegnung mit ihm gibt die Kraft dazu. Es braucht doch den Gottesdienst und das Geschenk der Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, um selber geben und lieben zu können. Glauben, Vertrauen zu Gott, das gewinnt man doch nicht durch gute Vorsätze. Die vermeintliche Trennbarkeit von Glauben und Leben, von Wort und Tat, von Gottesliebe und Nächstenliebe, von Gottesdienst und Dienst am Nächsten, die hat sich gerade in der Geschichte der christlichen Diakonie verheerend ausgewirkt. Man meinte nämlich, Gemeinde und Diakonie trennen zu können. Die kontemplative Gottesdienstgemeinde und die aktive, tätige, karitative Arbeit, die man dann als so eine Art Dienstleistungssektor sukzessive auch ausgelagert hat. Analog verstanden sich dann auch Christen wahlweise als missionarisch gesinnte Evangeliumsfreunde, die Bibelstunden hielten, Hauskreise ins Leben riefen und Wert auf persönliche Heiligung legten. Und die anderen, die liberalen Christen, denen das zu schwülstig war, die engagierten sich lieber in Aktionsgruppen, um als tätige Menschen für mehr soziale Gerechtigkeit einzutreten, sich für Frieden, für den Umweltschutz und so weiter zu engagieren. Und man vergaß dabei völlig, dass dies selbst historisch ursprünglich zusammengehört hat. vergessen wir diese Motivation, mit der beispielsweise die moderne Anstaltsdiakonie im 19. Jahrhundert ursprünglich gestartet war. Wichern, Bodelschwingen, Bethelsche Anstalten und so weiter. All das war ein Produkt der Erweckungsbewegung, einer Zeit am Anfang des 19. Jahrhunderts, als überall in unserem Land erstaunliche geistliche Aufbrüche geschahen und die Menschen ja einen für die verfasste Kirche fast unheimlichen, irritierenden Hunger nach Bibellese, nach Gottes Wort, nach Gebetsgemeinschaften bekamen. Und die gleichen Menschen, die da von Gottes Wort berührt wurden, die bekamen auch ein Herz für das Leid der Menschen in der Nachbarschaft, für die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten im Zuge der Industrialisierung. Es war die Zeit der sogenannten sozialen Frage, die eine kaisertreue Kirche damals genauso weggeguckt hat, wie sie nach meinem Dafürhalten auch heute in ihrer Angst vor Relevanzverlust eher Echokammer der Regierungsparteien ist als kritisches Gegenüber. Und weil von Gottes Wort berührte und erweckte Christen ihre Augen nicht vor der Realität verschlossen, engagierten sie sich in der, wie sie die Diakonie nannten, christlichen Liebestätigkeit, so hieß das damals. Das heißt, die Liebe Gottes hatte ihre Herzen weit gemacht für das Elend der Menschen um sie herum. Und sie haben aus dieser Motivation heraus, aus dieser Lebensmelodie des Evangeliums, die Liebe Gottes weitergeben wollen. Wie? In Wort oder in Tat? Natürlich beides. Werde ich den Bedürftigen die Worte vorenthalten, die mein Leben verändert haben, die mir Hoffnung und Kraft geben? Niemals. Und werde ich mein Brot hübsch zu Hause alleine essen und dem hungrigen Obdachlosen davon berichten, dass niemand vom Brot allein lebt? Grotesk, niemals. Wort und Tat gehören zusammen. Das ist bei Gott ja auch so. Das Wort, was er sagt, das tut er, und er sagt auch, was er tut. Das gehört bei ihm zusammen, das ist eine Einheit. Wer das auseinanderreißt, der tut der Mission Gottes Gewalt an. Und deshalb ist es Etikettenschwindel, eine Arbeit Diakonie zu nennen, die dem Kranken oder Alten oder dem Flüchtling das Evangelium vorenthält, die es selbst nicht einmal kennt, geschweige aus seiner Kraft lebt. Und es ist auch keine Diakonie im eigentlichen Sinne, wenn ein Agnostiker oder sozialistischer Humanist oder ein Muslim im evangelischen Seniorenheim arbeitet. Das kann durchaus ein wertvoller Dienst am Menschen sein, keine Frage. Gut, dass es sowas gibt. Aber Diakonie, also durch das Wort Gottes motivierte Liebestätigkeit, ist das nicht. Dafür muss der Same aufgehen, der nicht nur irgendwie biologische Prozesse aufrechterhält, sondern der zum Leben selbst heranwächst. Zu einem Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ein Leben, das unter seinem Zuspruch und auch Anspruch zu dem heranwächst, als was es gedacht ist. Ein Leben, das dann auch die Ernte abwirft, die aus gesundem Leben automatisch hervorgeht. In diesem Zusammenhang noch kurz auch die Frage nach der Wirksamkeit einer Gemeindevision. Die fällt auch in diesen Bereich rein. Eine Vision entfaltet ihre Dynamik dort, wo Menschen begeistert von dem sind, was Gott durch eine Gemeinschaft tut, in der sein Same aufgeht. Diese Gemeinschaft wird dann in Dankbarkeit und Begeisterung ein Hoffnungsbild von der Zukunft entwickeln, auf das sie an ihren Gott glaubend und seine Mitmenschen liebend dann mit Begeisterung zugeht. Man kann natürlich auch wie in einem Unternehmen Slogan und Leitbilder dekretieren. Ich kann sagen, so ist das jetzt. Und ich glaube, die können dann auch so etwas wie eine ordnende Funktion übernehmen. Aber daraus wird niemals dieselbe Frucht erwachsen, wie sie ein geistlicher Wachstumsprozess mit sich bringt. Es hilft nichts, an den Halmen zu ziehen. Sie haben ihr eigenes Wachstumstempo. Amen.